Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was unterscheidet den christlichen Glauben von anderen Religionen? Da gibt es viele Unterschiede, die ich jetzt nicht alle aufzähle, aber eins will ich heute mal rausgreifen, nämlich die Feindesliebe. In kaum einer anderen Religion gibt es das Gebot, die Feinde zu lieben. Ich meine, die Leute zu lieben, die einen auch lieben, das ist keine Kunst. Aber die lieben, die mir was Böses wollen, das ist Feindesliebe. Und das will Jesus, dass wir es anderen nicht mit gleicher Münze heimzahlen, sondern gerade die lieben, die uns Probleme machen. Vielleicht sagen Sie oder sagst du, Feinde? Ich habe doch keine Feinde. Wir denken bei Feinden vielleicht an Leute, die uns so bewusst schaden wollen, uns was antun wollen, vielleicht sogar das Leben nehmen wollen. Und es ist schön, wenn es das bei dir nicht gibt. Gönne ich dir. Aber auf einer etwas niedrigeren Ebene gibt es, glaube ich, sehr wohl Feinde. Ich finde es zum Beispiel immer wieder erschreckend, wie manche Ehepaare miteinander umgehen. Auch unter Christen. Da gibt's Krach und jeder gibt dem anderen die Schuld, sagt der andere oder die andere ist an allem schuld. Und da denke ich mir, die haben sich doch mal geliebt. Und nun eine mehr oder weniger offene Feindschaft. Es gibt auch manche Feindschaft in der Familie. Wie oft können wir das beobachten, wenn es was zu erben gibt? Man versteht sich einigermaßen, aber wenn es um Geld geht, hört die Freundschaft auf. Und da stellt der eine dem anderen, der will nur sich bereichern. Auch unter Nachbarn gibt es manchmal Feindschaften. Ja, da haben auch einige Feinde. Man greift sich zwar nicht körperlich an, aber man redet schlecht übereinander, man gönnt dem anderen nichts. Und nicht selten kommt es auch zu hässlichen Prozessen. Unser heutiger Predigtext ist ein Text über Feindesliebe. Ein Text aus dem Alten Testament, und das ist interessant, dass im Alten Testament auch schon die Feindesliebe vorkommt. Viele denken, ja, im Alten Testament, da ist Gott, da geht es um Rache, da geht es um Krieg, da geht es um Gewalt. Ja, gibt Geschichten, wo so ein Eindruck entstehen kann, aber es gibt auch das andere, dass Gott schon im Alten Testament andeutet, eigentlich möchte ich etwas anderes. Ich möchte, dass ihr eure Feinde liebt. Jesus hat das ja dann ganz deutlich gesagt. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Hören wir auf unseren heutigen Predigttext, vorgeschlagen für heute 1. Samuel 24, 1 bis 20. Längerer Text, aber wir kriegen das hin. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat, in die Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und wird mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, was du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Amen. Die Geschichte hat eine Vorgeschichte. David, viele kennen die Geschichte, hatte gegen den Philister Goliath gesiegt. Der große Goliath, der kleine David, und Gott hatte ihm den Sieg geschenkt. Und auch sonst war David äußerst erfolgreich. Saul war der König, aber die Leute liebten David. Und da passierte, was so menschlich ist, da wurde Saul neidisch. Und schließlich wollte Saul den David sogar umbringen. David blieb nichts anderes übrig, als zu fliehen. Saul hinterher, wir haben es hier gehört, und nun berichtet unser Text, was auf der Flucht geschah. David hatte sich versteckt in einer Höhle bei Engedi. Engedi liegt in der Nähe des Toten Meeres. Bei einer unserer Israelreisen waren wir auch dort. Und nun kommt Saul auch genau in diese Höhle, wo David mit seinen Leuten sitzt. Um seine Füße zu decken, steht hier Vers 4, das ist ein sehr freundlicher Ausdruck, gemeint ist ein Toilettengang in der Höhle. Also menschliche Bedürfnisse gab es auch damals schon. Und das war jetzt die Gelegenheit. Völlig unerkannt hätte David den Saul von hinten angreifen und ihn töten können. Aber er hat es nicht getan. Also bei Saul kann man eindeutig sagen, das war ein Feind von David. Wir haben also hier ein ganz konkretes Beispiel von Feindesliebe. Und das kann helfen, wenn wir vielleicht fragen, ja, wie kann ich denn Feinde lieben? Wie sieht das denn aus? Und da überschreiben wir die Predigt heute also Feindesliebe konkret. Ich habe 5 Punkte mitgebracht aus unserem Text. Der erste, lass dich nicht von negativen Stimmen beeinflussen. Die Männer um David geben ihm einen eindeutigen Rat. Nutz die Chance, die Gott dir gibt. Räche dich an Saul. Die Formulierung hier, Vers 5, dass du tust, wie es dir gefällt, ist eine freundliche Umschreibung dafür, dass er ihn töten soll. Was macht David? Er schneidet lediglich einen Zipfel vom Rock Sauls ab. Übrigens kann das symbolisch dafür stehen, dass er schon einen Teil des Königtums hat. Aber selbst das bereut er noch kurz darauf und sagt dann seinen Männern eindeutig, nein, tut dem Saul nichts zuleide. Davids Männer stehen für Stimmen, die uns begegnen, wenn es um das Thema Rache geht. Da, wo uns etwas angetan wurde, da kommt das ganz schnell, dass andere dann sagen, also jetzt brauchst du wirklich keine Rücksicht mehr zu nehmen. Bei dem, wie der mit dir umgegangen ist, wehr dich, das ist dein gutes Recht. Lass dir doch nicht alles gefallen. Menschlich gesehen, es ist völlig klar, so zu reagieren, verständlich. Aber Feindesliebe ist eben etwas anderes als das, was in uns Menschen steckt. In uns Menschen steckt das. Ja, wir wollen uns rächen. Gewalt führt zu weiterer Gewalt. Und wie das aussieht, sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Feindesliebe ist etwas anderes. Feindesliebe heißt, gerade den noch zu achten, der mir etwas angetan hat. Das alleine ist schon schwer genug. Aber wenn man dann noch von allen Seiten zu hören bekommt, ja, räche dich, dann ist das noch viel schwieriger. Ich kann mir vorstellen, dass das für den David eine große Versuchung war, als er da in einer Höhle saß und die Möglichkeit hatte, Saul zu töten und dann noch die anderen sagen, ja, mach das doch, nutz die Chance, hat Gott dir doch gegeben. dann wäre der Weg frei gewesen. David hätte sofort König werden können, hätte sein Leben gerettet. Aber David blieb eindeutig. Er wies seine Männer mit harten Worten von sich, steht in Vers 8. Überlegen Sie, überleg für dich. Wo gibt es in deinem Leben andere, die dich von der Feindesliebe abbringen wollen, die dich darin bestärken, dem anderen irgendwie zu schaden? Hör nicht auf diese Stimmen. Hör auf die Stimme Gottes, auf die Stimme von Jesus, auf die Stimme der Liebe. David ist ein gutes Vorbild dafür. Das Zweite, respektiere den anderen. Warum tut David Saul nichts an? Wir lesen es Vers 7. Saul ist ein Gesalbter des Herrn. Die Salbung des Herrn stand für eine besondere Berufung durch Gott, dass Saul der von Gott berufene König für Israel war. Und das respektiert David hier. Er respektiert also Saul nicht nur einfach als Mensch, sondern er respektiert ihn in seiner Stellung, in seiner Berufung. Das ist eben der König, den Gott über sein Volk gesetzt hat. Das heißt, wenn er sich an Saul vergreift, vergreift er sich letztlich an Gott. Nun sind die wenigsten Leute, die uns etwas antun, Könige, die Gott eingesetzt hat. Aber vielleicht sind das auch manchmal Leute, die eine besondere Stellung haben, vielleicht sogar eine besondere Stellung von Gott. Vielleicht sind es Eltern, vielleicht sind es Lehrer oder Verantwortliche, wo auch immer. Ich meine nicht, dass man deswegen alles gut finden muss, was Leute tun, die Gott an eine bestimmte Stelle gesetzt hat. David war ja auch ganz sicher nicht begeistert von dem, dass Saul ihn töten wollte, im Gegenteil. Aber trotzdem respektiert er ihn. Wir könnten noch einen Schritt weiter gehen. Letztlich ist jeder Mensch etwas Besonderes durch Gott. Denn jeder Mensch ist Gottes Bild. Übrigens kommen daher auch die Menschenrechte. Und jeder Mensch verdient Gottes Respekt. In Jakobus 3,19 lesen wir über die menschliche Zunge: Mit ihr fluchen wir Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Das heißt, da wo wir schon schlecht mit oder über andere reden, andere verletzen, verletzen wir sie als Bild Gottes. Wenn jemand irgendwas selbst gemacht hat, dann ist das auch besonders wertvoll. Wenn einer zum Beispiel selbst einen Garten angelegt hat, alles umgegraben hat, gepflanzt hat, Schnecken rausgeholt und was nicht alles, ist ja das Thema dieses Jahr, dann ist er total sauer, wenn einer einfach über den Garten latscht und alles platt tritt. Und so verletzen wir Gott, wenn wir anderen Menschen nicht mit Liebe begegnen. Denn Gott hat jeden Menschen gemacht. Jeden Menschen. Auch den, der mir gerade nicht wohlgesonnen ist. Und das kann helfen, jeden zu respektieren, sich immer zu erinnern, der andere, die andere ist auch ein Bild Gottes. Mit welchen Menschen haben Sie oder hast du gerade Probleme? Mach dir klar, dass Gott auch diesen Menschen geschaffen hat. Und dass Gott darum möchte, dass du diesem Menschen mit Liebe und Respekt begegnest. Übrigens macht Gott das ja auch so. Wir verletzen Gott ja auch immer wieder. Wir, so wie wir sind als Menschen, sind sozusagen Feinde Gottes durch unsere Schuld. Und keiner kann sagen, bei mir gibt's das nicht. Jeder von uns, Pfarrer eingeschlossen, wir alle haben schon so oft Dinge getan, die Gott nicht gefallen, die seinen Geboten widersprechen, die ihn beleidigen. Und Gott hätte alles Recht dazu, uns auch auf der Stelle umzubringen. Aber er liebt uns. Er liebt sie, er liebt dich. Und er bietet uns durch Jesus seine Vergebung an. Er sagt, komm doch zu mir. Komm doch zu mir mit deiner Schuld, mit deinem Versagen. Ich nehme dich neu an. Und so übt Gott selbst sozusagen Feindesliebe uns gegenüber. Paulus hat es im Römerbrief einmal sogar formuliert, dass wir vor der Hinwendung zu Jesus Gottes Feinde waren. Durch Jesus sind wir sozusagen versöhnt mit Gott. Insofern lässt sich unsere Stellung vor Gott gut vergleichen mit der Stellung von anderen uns gegenüber, die uns verletzt haben Und das kann auch helfen, zur Feindesliebe, sich klarzumachen, ich bin ja nicht besser, aber Gott vergibt mir. Ein drittes, rede mit dem anderen. Man könnte denken, Feindesliebe heißt Maul halten, nichts Negatives sagen, immer alles runterschlucken. David macht es anders. In Versen 9 bis 12 konfrontiert er Saul mit seinem Verhalten. Er zeigt ihm den Zipfel seines Rocks und kann damit beweisen, ja, er hätte die Möglichkeit, ihn zu töten. Er hätte ja auch zustechen können. Und dann wirft er ihm vor, dass er ihm nachjagt und dass er Böses tut. Also, klare Ansage. Feindesliebe bedeutet also nicht, nichts zu sagen. Im Gegenteil, Feindesliebe kann gerade helfen, mit dem anderen offen zu sprechen. Und eben dabei auch überzeugend zu sein. Hatte David nun irgendwas Schlechtes dem Saul angetan, ihn vielleicht sogar versucht zu töten, na, dann hätte er nicht sagen können, was hier in Vers 12 steht, meine Hände sind rein von Bosheit und Empörung. So zeigt sein Verhalten, dass er es ernst meint mit der Feindesliebe. Und das ist die Grundlage für ein offenes Gespräch. Übrigens hat auch Jesus nicht immer geschwiegen. Wir hören zwar in der Passionsgeschichte, wo also sein Weg zum Kreuz beschrieben wird, dass er nicht auf Vorwürfe antwortet, die gegen ihn geäußert wurden. Aber auf der anderen Seite lesen wir in Johannes 18, dass er zum Hohepriester fragt, habe ich übel geredet, zu Beweise, dass es böse ist? Habe ich aber recht geredet? Was schlägst du mich? Auch Jesus hat also nicht alles einfach schweigend hingenommen. Das gleiche bei Paulus. In Apostelgeschichte 23 wird er sogar sehr deutlich. Als er geschlagen wurde, sagt er zu dem Hohepriestern, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Kurz darauf steht interessanterweise, dass Paulus zugibt, er hätte so nicht mit dem Hohepriester reden dürfen. Es kann auch sein, gerade wenn wir miteinander reden, dass wir dann merken, war doch nicht so gut, wie ich das so gesagt habe. Aber das merkt man eben erst im offenen Gespräch. Also, grundsätzlich ist es immer gut, miteinander zu reden und nicht übereinander. Das macht man öfter. Gerade dann, wenn es um Leute geht, die uns das Leben schwer machen. Ein viertes. Überlass Gott das Gericht. Mehrfach erwähnt David, dass der Herr, dass Gott richten wird, in Vers 13 bis 16, dass er Recht schaffen wird gegen Saul. Und dass das sogar mehrfach vorkommt, zeigt, dass das etwas besonders Wichtiges ist. Und das ist tatsächlich entscheidend. Denn wenn andere uns irgendwas antun, dann neigen wir ganz schnell dazu, uns zu Richtern aufzuschwingen. Da meinen wir, ich werde jetzt für Gerechtigkeit sorgen, Rache üben oder den anderen verurteilen, indem ich schlecht über ihn rede. Oder wir sagen sogar, ha, das ist aber kein guter Christ. Oder vielleicht sogar, das ist gar kein richtiger Christ. Ja, wenn er Christ wäre, wenn er wirklich Christ wäre, hätte er mich nicht so behandelt. An dieser Stelle müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Jesus sagte in Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Nach welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das heißt, wenn ich über andere Menschen richte, dann wird Gott mit gleichem Maßstab über mich richten. Wir alle stehen einmal am Gericht Gottes. Sind wir also vorsichtig, über andere zu richten? Und ins Herz gucken kann auch nur der Herr. Nochmal, das heißt nicht, dass wir nicht Dinge falsch finden oder kritisieren dürfen, die andere machen. Aber immer berücksichtigen, dass wir nie das Herz eines anderen kennen. Und dass wir vor Gott nicht besser sind als der andere. Und schon gar nicht dürfen wir Gottes Urteil im Gericht sozusagen vorwegnehmen. Und genau das tun wir ja, wenn wir sagen, das ist kein richtiger Christ. Dann würden wir ja indirekt sagen, also der kommt in die Hölle. Nur mit Jesus haben wir ja das ewige Leben. Dass Gott richtet, kann eine ganz große Entlastung sein. Denn wenn Gott richtet, müssen wir es nicht mehr tun. Und wir müssen auch nicht denken, ja, ja, da kommt der oder die einfach durch mit dem, was er so gemacht hat. Nein, Gott wird richten über jeden, über den, der mir was angetan hat und über mich. In Römer 12 schreibt Paulus einen Satz, der hört sich erst einmal sehr hart an, aber ich finde ihn sehr heilsam und wichtig. Da schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es ist geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist es. Gott wird richten. Und darum wird kein Unrecht einfach so unter den Tisch fallen. Alles kommt aufs Tablett vor Gottes Gericht. Aber das gibt mir eine Freiheit, dass ich sagen kann, das übernimmt der Herr. Ich muss mich nicht rächen. Ich muss auch nicht schlecht über den anderen reden. Ich kann mich auf das konzentrieren, was Gott mir sagt, nämlich meine Feinde lieben, vergeben, so wie Jesus für meine Schuld gestorben ist. Und noch ein fünftes und letztes. Rechne damit, dass Gott dich segnet. Wie geht die Sache aus? In unserem Text lesen wir, dass Saul einsieht, David ist gerechter als er. David hat ihm Gutes erwiesen, er ihm aber Böses. Das sagt er Vers 18 und wünscht ihm in Vers 20 noch, dass Gott ihm Gutes tut. Gerade durch sein Verhalten, durch die Feindesliebe, hat David den Saul zu dieser Einsicht gebracht. Das ist eine Frucht der Feindesliebe. Wer den anderen etwas nicht mit gleicher Münze heimzahlt, sondern positiv auf ihn zugeht, sich eben nicht rächt, Liebe übt, der erlebt oft Erstaunliches, dass nämlich der andere auf einmal merkt, oh, ich bin ja nicht so gut wie der andere. Und dann kann es zu einer Versöhnung, zu einem Neuanfang kommen. Und so kann Gott gerade die Feindesliebe gebrauchen, um uns zu segnen. Nun könnte man sagen, ist jetzt alles gut? Wenn wir in der Bibel weiterlesen, merken wir, nee, leider nicht. Die Geschichte von David und Saul geht nämlich weiter. Saul, also die Einsicht von Saul ist nur von kurzer Dauer. Wir erfahren im Kapitel 26, dass nochmal sowas Ähnliches passiert. Saul verfolgt den David weiter, will ihn wieder töten und wieder hat David die Chance, ihn sich zu rächen und wieder tut es David nicht. Wieder verschont er ihn. Und schließlich wird Saul als König von Gott verstoßen. David wird König. Am Schluss ist also klar, Gott hat alles zum Guten geführt. Er hat gesegnet. Und das ist viel besser, als wenn David die Sache selbst in die Hand genommen hätte. Stellen wir uns vor, er hätte David jetzt getötet. Dann hätte man ihm vielleicht vorgeworfen, ach der David, der hat nur das Königtum selbst gewaltsam an sich gerissen. So aber hat Gott alles geführt, hat Gott ihn in besonderer Weise gesegnet. Und das kann auch eine starke Motivation zur Feindesliebe sein. Dass wir damit rechnen, Gott wird mich segnen. Gott wird etwas Gutes aus dieser Situation machen, gerade dann, wenn ich eben Liebe übe und nicht dem anderen es negativ heimzahle. Zum Schluss noch ein Beispiel zum Thema Feindesliebe. Die Arbeit der Sonderkommission Mirko gilt mit 80 eingesetzten Polizeibeamten als einer der aufwendigsten der deutschen Kriminalgeschichte. Der 10-jährige Mirko ist am 3. September 2010 nach dem Skaten am Nachmittag nicht mehr nach Hause gekommen. Seit diesem Tag ist für Mirkos Eltern nichts mehr, wie es einmal war. Mirkos Mutter und Vater, beides entschiedene Christen, beten nicht nur für die Rückkehr ihres Sohnes, sie beteten auch für den Entführer. Sie beteten für seine Einsicht. Sie beteten dafür, dass all die schlimmen Dinge, die ihm in seinem Leben widerfahren sind, die ihn dazu bringen, brachten, ihn das Kind wegzunehmen, ihn nicht bestimmen, dass er wieder Kraft schöpfen kann. Sie beteten für den Mann, der Mirko erniedrigt, missbraucht und für den Mann, der Mirko schließlich getötet hat. Würden wir auch so beten? Wir beten. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst, obwohl wir deine Liebe nicht im geringsten verdient haben, obwohl wir oft so leben, als seien wir deine Feinde. Hilf uns, dass auch wir unsere Feinde lieben können, ganz persönlich. Amen.
Wir beten nun gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.